Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Medientag.
Mit Rike und heute auch mit einem Eisbären, einem Speiseeisbären.
Der Speiseeisbär misst im Stehen von Fuß bis Kopf 2,10 Meter. Seine allerliebste Speise ist Sahne-Eiscreme eimerweise. Er schlägt und schlürft und schlotzt und schluckt. Das ist, wonach das Fell ihm juckt. Und dieses Fell ist gelblich-weiß. Das kommt von dem Vanilleeis.
Das war Fanny aus unserer Lese-Crew. Sie stellt uns heute ein Gedichtbuch vor, von dem sie sagt, 1-2 Gedichte und man hat gute Laune. Die können wir gebrauchen. Gute Laune haben mit Sicherheit auch die Kinder, die heute beim 8. Kindertheaterfest mitmachen. In Minden wird's eröffnet. Worum es da geht und warum ein Kindertheaterfest wichtig ist, darüber hören wir heute in der Sendung unbedingt mehr. Und gute Laune machen natürlich auch die 2x2 Kakadu-Kinokarten, die ihr gleich gewinnen könnt. Unsere Filmexpertin Anna Wollner ist da. Anna, sag mal einen Satz zum Neugierigmachen.
Es ist das verrückteste Superheldenbaby der Filmgeschichte.
Das mitspielt in dem Film, den wir euch gleich vorspielen, besprechen. Also schön, dass ihr da seid. Und hier kommen jetzt erstmal Milchpiraten.
Ah! Nase, Bohrer, Schrei, Hals, Rippen.
Kai Lüftner hat hier die Milchpiraten angeführt. Und jetzt kommen bei uns weitere Helden, und zwar richtige Superhelden. Kino-Superhelden. Zählen wir mal kurz durch. Wen kennen wir so? Wir kennen Superman, Spider-Man, Batman, Iron Man, Wonder Woman. Juhu, eine Frau haben wir auch in der Liste. Und dann wären da ja noch, ja, Helen Parr und Bob Parr. Moment, Helen und Bob Parr? Ja, das sind Elastigirl und Mr. Incredible. Und die stammen aus Die Unglaublichen. Das war ein animierter Superheldenfilm von Pixar. Kennt vielleicht eure großen Geschwister. Und jetzt gibt's den zweiten Teil im Kino. Ja, Die Unglaublichen Teil 2. Kakadu-Filmreporterin Anna Wollner ist bekanntlich unsere Super-Expertin. Anna, für alle, die Teil 1 nicht kennen, erzähl doch gerade noch mal, wer die Unglaublichen sind.
Das ist eine ungewöhnliche oder besser gesagt eine unglaubliche Familie mit Superheldenkräften. Wir hätten Mutter und Vater, also Helen und Bob, die elastische Mutter, die ihren Körper wie Kaugummi in die Länge ziehen kann, die Elastigirl heißt. Und wir haben Vater Bob, Mr. Incredible, der übermenschlich stark ist. Dann gibt es Tochter Violetta. Die hat die sehr, sehr praktische Superheldenfähigkeit, sich unsichtbar machen zu können. Sohn Robert, der heißt Flash, ist übermenschlich schnell. Und dann gibt's Baby Jack-Jack, bei dem noch keiner so richtig weiß, was für Superheldenkräfte er so abbekommen hat, außer die Windeln ordentlich voll zu machen. Es ist also eine ganz normale Familie.
Ja, ja, bei uns zu Hause ist es absolut auch so. Was passiert jetzt im zweiten Teil?
Der Bösewicht Underminer, der hat mit einer riesen Maulwurf-Bohrmaschine eine Bank ausgeraubt und die Stadt angegriffen, in der die Unglaublichen leben. Und beim Rettungsversuch haben die so viel kaputt gemacht, also die Unglaublichen, dass ein besonderes Sonderprogramm nicht mehr gilt. Bisher standen Superhelden nämlich in einem besonderen Schutzprogramm und wurden nicht verantwortlich gemacht, wenn sie bei ihrer Superheldenarbeit Dinge kaputt gemacht haben. Sogenannte Kollateralschäden, also wenn mal ein Haus zu Bruch gegangen ist oder sowas. Ja, aber dieses Gesetz gilt nicht mehr. Sie müssen also aufpassen, was sie so bei ihren Abenteuern zerlegen. Und ja, es ist halt einfach schwierig. Und deswegen gibt es die Unternehmensgeschwister Winston und Evelyn. Die sind nicht nur unglaublich reich, sondern die wollen den Unglaublichen auch dabei helfen, dass sie und ihre Arbeit wieder von allen gemocht wird.
Wenn ihr gegen Verbrecher kämpft, so wie heute, sehen die Leute nicht den Kampf oder was dazu geführt hat. Sie sehen nur, was Politiker ihnen vorgaukeln. Sie sehen Zerstörung und sie sehen euch. Also wenn wir die Wahrnehmung der Menschen in Bezug auf Superhelden verändern wollen, müssen wir eure Wahrnehmung für die ganze Welt sichtbarer machen.
Und wie sollen wir das schaffen? Mit Kameras.
Das heißt übersetzt, die Superhelden bekommen Kameras an den Anzug und ihre Heldentaten sind in einem 24-Stunden-Livestream rund um die Uhr für alle mitzuverfolgen.
Big Brother is watching you. Machen jetzt da wirklich alle mit?
Nee, und da rührt auch einer der dramatischen Konflikte im Film her, denn Elastigirl, also die Mutter, wird das neue Aushängeschild, bekommt sogar einen neuen Anzug, ein neues Motorrad und muss mehr oder weniger im Alleingang mit Live-Übertragung die Welt retten. Was allerdings im Umkehrschluss heißt, dass Bob, also Mr. Incredible, zu Hause bleiben und die Kinder hüten muss, was ihn gehörig überfordert, wie er seiner Chefin und Mentorin Edna berichtet.
Du siehst schrecklich aus, Robert.
Ich habe ewig nicht geschlafen. Ich habe meine Tochter gelöscht. Und die verändern einfach Mathe. Wir brauchten neue Batterien, aber ich habe die falschen besorgt. Jetzt brauchen wir immer noch neue Batterien. Ich habe eine rote Socke in die weiße Wäsche getan und jetzt ist alles rosa.
Ja, das ist mir gestern leider auch passiert, aber es zeigt, auch Superhelden haben Probleme, den Haushalt in den Griff zu bekommen und den Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen.
Anna, das sind aber auch die wirklichen Heldentaten, müssen wir sagen. Pixar, die den Film gemacht haben, die haben ja auch Findet Dory gemacht und Toy Story und Cars. Wie gut ist jetzt Die Unglaublichen 2?
Er ist sehr gut, denn er hat mir sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gelacht im Kino und er ist nicht nur so gut, weil er so gut animiert ist und deswegen der Superhelden-Action keine Grenzen gesetzt sind. Also Elastigirl und ihr neues Motorrad, die können wirklich gefühlt fast alles. Der Film ist auch so gut, weil die Beziehungen innerhalb der Familie passen und diese große Verschwörung, die es dann noch gibt, also das Chaos von Mr. Incredible als Mann im Haus, ist einfach nur großartig. Am besten hat mir allerdings das Baby Jack-Jack gefallen, das mittlerweile gefühlt alle Superheldenkräfte vereint hat und sogar, Achtung, die Dimension wechseln kann.
Was zur?
Keksi, Bildschirmschein, Keksi, Miam, Miam, Keksi, Bildschirmschein, Miam, 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 Keksi, 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 Keksi.
Okay, okay. Das heißt, er kann dich hören,
auch
selbst wenn er...
aus der anderen Dimension, ja.
Das ist echt abgefahren.
Er kann in dieser anderen Dimension sogar Kekse essen und das ist genauso abgefahren wie dieser ganze Film.
Dankeschön, Anna Wollner. Und wir haben jetzt 2x2 Freikarten für euch. Diese Karten verlosen wir unter allen Einsendungen. Achtung, jetzt kommt die Superheldenaufgabe für euch. Schickt uns eine Mail an kakadu@deutschlandradio.de und schreibt uns da rein, welche Superheldenkräfte ihr denn gern hättet, damit euer Familienleben noch toller wird. Welche Superheldenkräfte hättet ihr gern, die so richtig familienfriedenstauglich schreibt sie uns. Ich würde ja gern schnipsen, zack, dann ist das Bad gesaugt und zack, ist der Einkauf schon gemacht und zack, die Steuererklärung ist auch erledigt. Jetzt seid ihr dran. 2x2 Freikarten für Die Unglaublichen 2 verlosen wir. Schreibt eure Supermail an kakadu@deutschlandradio.de. Und hier kommt jetzt noch ein Superheld der Kindermusik, Bummelkasten, der Wortverdreher. Da, 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 da. Yeah, yeah, Bummelkasten, Schonne sein, Bronnensand heißt natürlich Sonne scheint und Sonnenbrand. Wortspiele machen Spaß und mit Spaß an Sprache geht's bei uns weiter, mit Spaß an Gedichten. In wenigen Worten können ja Gedichte sehr viel erzählen, eine kleine eigene Welt erschaffen und nicht immer sind sie gereimt. Und wenn aber doch, dann bitteschön nicht in der Art Haus und Maus, sondern viel, viel hübscher. Das beweisen auch die Gedichtbücher, die euch jetzt die Kakadu-Lesecrew vorstellt.
Ich bin Fanny, ich bin 10 Jahre alt und ich habe das Buch 7 Ziegen fliegen durch die Nacht gelesen. Es ist ein Gedichtebuch für Kinder, ein ziemlich humorvolles. Und es sind genau 100 Gedichte mit bestimmt 80 Autoren.
Das dicke knallrote Buch ist in Kapitel eingeteilt.
Ich glaube, das erste ist alles immer ein bisschen backen oder so. Da heißt das Kapitel, was hat denn bloß den Teig so gerührt? Oder zum Beispiel das dritte Kapitel, abends, wenn ich müde werd, kommt zu mir ein weißes Pferd.
Doch Fannys Lieblingsgedichte stammen aus einem anderen.
Das zweite Kapitel ist, du denkst am kurzen kauen Cowboys Kaugummi. Und das war, glaube ich, solche Umdrehgedichte, solche verkehrte Weltgedichte.
Speiser, Eisbären, Giraffen und Affen, verfangene Schlangen, vor allem Tiere bevölkern die gereimten und ungereimten Zeilen des Buches.
Mit Tieren kann man immer viel rumexperimentieren und sie zum Beispiel gefährlich machen oder dann sagen, dass die Tiere ganz klein sind oder da zum Beispiel 18 Arme haben. Man kann halt sehr viel mit Tieren machen, sie in Gedicht, glaube ich, gut einbringen.
Fanny fällt auch sofort ein Beispiel ein.
Eines meiner Lieblingsgedichte ist der Speiseeisbär. Ich kann es auch mal vorlesen. Der Speiseeisbär misst im Stehen von Fuß bis Kopf 2,10 Meter. Seine allerliebste Speise ist Sahne-Eiscreme eimerweise. Er schlägt und schlürft und schlotzt und schluckt. Das ist, wonach das Fell ihm juckt. Und dieses Fell ist gelblich-weiß. Das kommt von dem Vanilleeis. Mir gefällt besonders an dem Gedicht, dass es eigentlich ziemlich verrückt ist, weil er isst ja sozusagen das, wo er drin erlebt. Also Eis ist ja eigentlich seine Landschaft. Dann stelle ich mir das witzig vor, dass er wegen dem Vanilleeis, weil es ja so im Text steht, dann sein Fell gelblich-weiß wird. Und dann habe ich mir so vorgestellt im Kopf, dass dann alles gelblich-weiß ist, damit er sich schön tarnen kann.
Manche Gedichte lassen im Kopf fantasievolle Geschichten entstehen. Doch auch das Gedicht an sich, das Wortgebilde, macht Spaß.
Hier, es heißt Reimt sich von Jürgen Brater. Und in dem Gedicht geht es darum, also Hauptsache es reimt sich und es ist witzig. Und das geht so... Das Warzenschwein mag schwarzen Wein, dem toten Reh gibt roten Tee. Gern frisst's auch im Matsch. Was? Das ist Quatsch? Saublödes Gelaber, reimt sich aber. Und genau das ist so ein Beispiel, dass es gar nicht unbedingt einen Sinn ergeben muss, aber es ist trotzdem witzig zu lesen.
Ein, zwei Gedichte verspricht Fanny und man hat gute Laune.
Ich gebe diesem Buch 6 Kakadus.
Warum?
Weil man sich vorgestellt hat, wie viel Quatsch die Tiere da erleben. Und wenn es wirklich so wäre. Und es ist auch ein ziemliches Wortspiel, was die Autoren sich da ausgedacht haben.
Sela, 11 Jahre alt, ist für Buch Nummer 2 zuständig.
Ich stelle von Ted von Lieshout Wo bleibt das Meer vor. Da sind Gedichte drin.
Und alle stammen von einem Autor.
Ich weiß über ihn eigentlich nichts, aber als ich sein Buch gelesen habe, dachte ich mir irgendwie, er hätte das alles selber erlebt. Weil das sind ja so einfach die alltäglichen Dinge, zum Beispiel Apfelmus oder neue Schuhe. Streifzüge.
Der Dichter Ted van Lieshout erzählt von seiner Kindheit, an die er sich, so klingen die Gedichte, gut erinnern kann. In den Gedichten ist er ein Junge, kein Kleiner mehr, sondern einer, der langsam erwachsen wird. Mit den Gedichten hat er seine Erlebnisse festgehalten, so wie man manchmal ein Foto macht.
Das sind so ganz kleine Geschichten, vielleicht in einem kleinen Bilderrahmen passen würden.
Bilderrahmen mit Fotos, über die man beim Betrachten nachdenken muss.
Aufklappbuch. Wie klappe ich mich selber auf? Ich möchte mich mal lesen, blättern und zählen, wie viele Seiten ich habe. Ob ich ein Märchen bin oder eher ein Schulbuch? Soll ich mich kaufen? Ausleihen in der Bibliothek? Nur heimlich meinen Schluss lesen und mich leise zurückschieben ins Regal? Vielleicht träumt er ja manchmal selber ein Buch zu sein, wo er sich selber durchblättern kann und jede Seite vielleicht ein Jahr ist. Da lohnt es sich vor allem, ein dickes Buch zu sein. Damit man immer älter wird.
Die Gedichte in Wo bleibt das Meer sind selten gereimt. Das ist aber nicht der Grund, weshalb Sela nicht die volle Punktzahl vergibt. Nein, manche Gedichte sind einfach schwer zu verstehen, begründet die 11-Jährige ihre Bewertung. 5 von 6 Kakadus. Die Wörter, der Klang, stimmen trotzdem.
Irgendwie macht es da eine Freude, wenn man sie liest. Weil man weiß, dass einer sich viel Mühe gegeben hat, um die Wörter zu finden.
Tja, die dann auf ihre ganz eigene Weise zu uns sprechen. Und übrigens, ein berühmter Mann hat mal gesagt, mit Gedichten muss man sich ein bisschen aufhalten, um manchmal erst herauszufinden, was schön dran ist. Dieser Satz ist vom großen Dichter Bert Brecht. Aber hey, wir hatten eben Gedichte, die waren auch gleich schön, oder? Der Speiseeisbär zum Beispiel, der schlägt sein Eis im Gedichtband 7 Ziegen fliegen durch die Nacht. Und das zweite Buch, das euch die Lesecrew vorgestellt hat, das hieß Wo bleibt das Meer? Und mehr Angaben zu den Büchern findet ihr auf unserer Website kakadu.de. Vielen Dank auch an Regina Voss, die Anführerin unserer Lesecrew. Ihr hört euren Kakadu-Medientag und jetzt habe ich eine Frage an euch. Habt ihr schon mal gehört von den sogenannten Brettern, die die Welt bedeuten? Die wollen wir jetzt betreten, diese so wichtigen Bretter. Es geht also nicht um Holz zum Schuppenbauen, das sind eher Bühnenbretter gemeint. Und ich habe jetzt jemanden am Telefon, der kann uns die Sache mit den Brettern mit Sicherheit gut erklären. Guten Tag, sage ich zu Michael Zimmermann, der das 8. Deutsche Kindertheaterfest mitleitet. Schönen guten Tag nach Minden, Herr Zimmermann.
Hallo Rieke.
Ein Theaterfest für Kinder. Wie schön, davon wollen wir gleich mehr hören. Aber können Sie es mal kurz für unsere Kakadu-Hörerinnen und Hörer erklären, diese Bretter, die die Welt bedeuten? Das ist doch eine Redewendung, die ganz oft gebraucht wird. Man nennt sie ja auch ein geflügeltes Wort. Der große Dichter Friedrich Schiller hat es zuerst gesagt. Aber was hat er damit gemeint?
Ich denke, dass er damit gemeint hat, dass wir im Theater unser eigenes Leben wie in einem Spiegel von außen betrachten können, dass wir uns gegenübersetzen und dort anschauen, wie unser Leben eigentlich aussieht.
Es gibt Theater für Erwachsene, es gibt Theater für Kinder, es gibt Theater für beide. Und dann gibt es aber auch viele Kinder, die selbst Theater spielen. Wenn Sie nun in Minden, das ist in Westfalen, das 8. Deutsche Kindertheaterfest feiern, wie feiern Sie das denn? Also alle kleinen Theaterfans aus Deutschland können ja nun nicht teilnehmen.
Wir haben Kindertheatergruppen aus ganz Deutschland beziehungsweise auch aus dem deutschsprachigen Ausland eingeladen, sich zu bewerben. Und dann hat eine Jury, die sich aus Kindern und aus Erwachsenen zusammengesetzt hat, die eingegangenen Bewerbungen sich angeschaut, die Videos vorher gesichtet und eine Auswahl getroffen. Und dann haben wir 6 Gruppen eingeladen.
Die jetzt auftreten, die besucht werden. Sie hatten eine tolle Überschrift für Ihr Theaterfest, Spielträume. Warum fanden Sie genau diesen Titel gut, Spielträume?
Ja, wir wollen eigentlich uns sowohl mit Räumen beschäftigen als auch mit Träumen. Wir finden es wichtig, dass es Räume gibt, in denen Kinder Platz haben, ihre eigenen Spiele zu spielen, ihr eigenes Theater zu machen. Und wir denken eben, dass es ein wichtiger Punkt ist, dass man eben auch auf dem Theater seinen Träumen einen Ausdruck geben kann, dass man die dort darstellen kann und darüber reden kann. Wie denken wir uns eigentlich die Zukunft? Wie könnte die Gegenwart anders gestaltet werden?
Kinder waren ja auch bei Ihnen in der Jury. Wonach haben Sie geschaut? Wen wollten Sie einladen?
Also im Großen und Ganzen war es uns immer wichtig, dass es auf jeden Fall unterhaltend ist. Das fanden die Kinder immer auch besonders wichtig, dass es möglicherweise lustig ist, dass man dort eine Geschichte findet, die man verstehen kann, die wichtig ist. Und natürlich auch, dass die Kinder ihre Rollen überzeugend spielen und dass es ein spannendes Stück Theater ist.
Das Kindertheaterfest, das gibt es ja seit 2004. Alle 2 Jahre reist es durch unser Land. Dieses Jahr ist es eben zu Gast bei Ihnen in Minden. Michael Zimmermann, Sie haben ja den Überblick. Jetzt kommt eine ganz schwere Frage. Gibt es ein Stück, auf das Sie sich ganz besonders freuen? Und warum? Es gibt ja verschiedenste Themen. Der Zauberlehrling wird irgendwie auf die Bühne gebracht in einem Doppelpack. Dann gibt es eins, das heißt die schrecklichsten Kinder der Welt. Das fand ich toll schon mal von der Überschrift. Geben Sie uns einen Überblick und worauf Sie sich freuen.
Ja, also das ist natürlich wirklich ein bisschen, ich freue mich erstmal generell natürlich auf alle Stücke. Ich freue mich auch besonders darauf, dass wir eben nicht nur diese eingeladenen Stücke haben, sondern dass wir im Rahmenprogramm auch noch weitere Stücke haben. Und also ich freue mich auf alles, was ich auch noch als Besonderheit irgendwie vielleicht hervorheben könnte, ist, dass es eine Gruppe gibt vom Theater Bremen, die ein Theaterstück zeigen werden, wo sowohl alte als auch junge Menschen, also Kinder und ältere Menschen gemeinsam auftreten und sich mit dem Thema der Endlichkeit des Lebens beschäftigen, mit dem Sterben. Aber damit will ich natürlich jetzt die anderen Stücke nicht schmälern. Sozusagen.
Man hört, es ist alles drin, von Lachen bis Trauern und eben die ganze Welt auf diesen Brettern, wie wir es gesagt haben. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Heute um 17 Uhr geht's los im Stadttheater Minden. Dann beginnen die Spielträume. So ist das 8. Deutsche Kindertheaterfestival überschrieben. Michael Zimmermann, vielen Dank.
Gerne.
Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Mehr Infos zum Kindertheaterfest in Minden gibt es im Netz und auch auf unserer Seite kakadu.de. Morgen gehen wir mit dem Kakadu mal eine Runde in die Tanzschule und ein dicker, fetter König wird auch mitkommen. Mehr heute dann im Kakadu Musiktag. Hier jetzt gleich die Tonart und Rieke sagt wie immer fürs Team Tschüss und Bye-bye. Bis morgen um 3. Tja, 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 tja.